Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel.
Und bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Werbespot. Du hast schlechte Laune, weil eine Aktie abgestürzt ist? Dann ist es höchste Zeit für Mut von Brain Effect. Marcel, wer ist eigentlich Brain Effect?
Brain Effect ist der Hersteller von Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regenerierter aufwachen oder fokussierter Aktienanalysen. Arbeite jetzt an deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, um das Beste aus dir herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Einfache Erfolgsformel: Eat, Perform, Sleep.
Was macht Mut so besonders?
20 Happy-Zutaten, hochdosierte Pflanzenextrakte, Aminosäuren und Vitamine. Vitamin B5 für die Leistungsfähigkeit, Eisen für normale kognitive Funktionen wie Erinnerungsfähigkeit, Konzentration und Lernfähigkeit, Zink für die Zellteilung sowie Vitamin B12 für die Aufrechterhaltung der Funktionen des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit. Auch enthält Mut Vitamin D3, das Sonnenvitamin, für dein Immunsystem sowie Vitamin C gegen oxidativen Stress.
Ebenso enthalten ist L-Tryptophan, eine essentielle Aminosäure. Der menschliche Körper kann sie selbst nicht herstellen und ist daher auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen. L-Tryptophan dient dem menschlichen Organismus als Grundlage zur Produktion des Wohlfühlhormons Serotonin. So bist du auch an herausfordernden Tagen gut versorgt und schaffst beste Voraussetzungen für Zufriedenheit und gute Laune, damit du mit einem guten Gefühl durch den Tag gehst. 100% natürlich und vegan. Schau doch mal vorbei auf brain-effect.com und spare 20% auf Mut und alle Einzelprodukte mit dem exklusiven Code Aktien20. Link hierzu findest du in den Shownotes.
Folge 44, unser Depotrückblick steht wieder an und diesmal vom Monat Juli. Doch zuvor wie immer die Frage, Philipp, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war doch sehr interessant, sehr erlebnisreich. Ich war viel unterwegs und ich war erstmalig in Würzburg. Ich weiß nicht, warst du da schon mal?
Nein, nein.
Sehr, sehr schöne Stadt, sehr zu empfehlen. Ja, doch klein und schnucklig. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich habe ganz viel gearbeitet, war wieder viel on Tour und natürlich ganz spannend die ganzen Quartalszahlen, die diese Woche eingeflattert sind. Da kommen wir aber später bestimmt noch drauf. Ja. Philipp, du hast doch bestimmt traditionell schon wieder einen Witz für uns.
Genau. Wie behandeln Banker ihre Kunden? Wie rohe Eier. Und wie behandelt man rohe Eier? Man haut sie in die Pfanne.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Beeindruckt haben mich die Quartalszahlen von Shopify. Shopify ist ein Anbieter von E-Commerce-Lösungen und wächst dank Corona, muss man ja sagen, richtig, richtig stark. der Umsatz fast verdoppelt auf über 700 Millionen US-Dollar und ja, sie ermöglichen eben auch den Nutzern eine einfache Erstellung einer Website. Das heißt, hast du ein kleines Geschäft, kannst du das eben relativ schnell über einen Online-Shop generieren, worüber du dann einfach verkaufen kannst. Ja. Das ist also schon eine sehr, sehr clevere Geschichte. Der Gründer im Übrigen, der heißt Tobi Lüttke, ist ein Deutscher, der nach Kanada ausgewandert ist, um dort zu gründen. Das sagt eigentlich schon sehr viel aus über unsere deutsche Gründermentalität oder Kultur oder vielleicht auch einfach die Voraussetzungen für Startups, die hier ja relativ schwierig sind. Und Shopify natürlich dann als Aktie wieder durch die Decke gegangen, wieder auf neue Hochs. Und mittlerweile beträgt die Marktkapitalisierung 128 Milliarden US-Dollar.
Hammer.
Wahnsinnig. Also erstmal Respekt natürlich an Tobi Lüttke, der da wirklich einen richtig starken Job macht. Aber die Bewertung ist ja jenseits von gut und böse, wenn man überlegt, wie 700 Wahnsinn. Millionen Quartalsumsatz. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dass alle Quartale so laufen würden, dann sind es halt knapp 2,8 Milliarden Umsatz.
Bei der also, Bewertung. Und die sind ja, sie fahren ja immer noch Verluste ein.
Deutliche Verluste, ja, sogar immer größer werden. Deswegen ist schon noch irgendwie ganz spannend, aber.
Vielleicht sollte er weniger Umsatz machen.
Ja, genau. Und einfach mehr gewinnen. Nein, also beim besten Respekt, das macht er schon toll. Am Ende des Tages ärgere ich mich am meisten darüber, weil ich hatte Shopify mal im Depot und dann war es aber für mich ja auch schon damals überbewertet, wenn man die Kennzahlen sieht. Und dann hatte ich dann bei 120 Dollar umgerechnet 120 Dollar einen Stopp drin gehabt, der hat dann gezogen und anschließend ging es direkt wieder nach oben. Und jetzt wissen wir ja, bei 1080 Dollar liegt
die Aktie. Wie viele Aktien hattest du?
Ich habe für 2000 Euro gekauft.
Ah.
Es waren schon ein paar. Hätte sich jetzt verzehnfacht fast.
Tenbagger.
Und ich bin nicht dabei.
Ah, naja. Ja. Also ich muss sagen, ich bin nicht so euphorisch über Shopify. Ich glaube, viele, die jetzt zu Hause sind, auch wegen Corona, die sagen, Mensch, ich starte jetzt mit meinem Online-Business durch. Also es wird spannend, wie viele, glaube ich, so das erste Jahr überleben werden. Wie viele, also für wen es sich wirklich lohnt, bei Shopify ein Store zu haben. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die Rate weiterhin so konstant bleiben wird vom Wachstum?
Ich glaube, es wird ein sehr, sehr großer Kern sein, der weiterhin bleibt, der dann vielleicht auch Umsätze generiert weiterhin für Shopify. Das sicherlich nicht alle durchsetzen werden, ist auch klar, aber am Ende des Tages, denke ich, hat Shopify schon ein ziemlich gutes Geschäftsmodell und jetzt müssen sie halt die PS, die sie da haben, einfach auf die Straße bringen.
Genau, so sieht's aus. Apropos PS auf die Straße bringen, ich habe mitgebracht diese Woche TransferWise, ein Startup aus England. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, noch nie.
Es ist jetzt nach einer erneuten Finanzierungsrunde eines der Top 3 Startups in Europa geworden mit Klarna und Revolut. Revolut kennt man vielleicht, ist eine Online-Bank. Und sie haben eine sekundäre Finanzierungsrunde hinter sich. Weißt du, was eine sekundäre Finanzierungsrunde ist?
Klingt nach der zweiten.
Ja, aber es ist keine Verwässerung von Anteilen. Das heißt, sie haben keine neuen Anteile ausgegeben, sondern bestehende Anteile wurden verkauft zu einem gewissen Anteil X, also zu einer Summe. Und jetzt liegt der Wert bei 5,3 Milliarden Euro. Neue Investoren sind zum Beispiel bekannte Größe Fidelity. Und das richtig Schöne ist, man ist schon profitabel. Und womit hat man angefangen? Man hat 2011 mit günstigen internationalen Zahlungen angefangen. Und diese Zahlung, also diesen Zahlungsverkehr, nutzen Großunternehmen, internationale Unternehmen und auch Geschäftsreisende. Und jetzt möchte man sein Angebot auch noch in Zukunft erweitern und zum Beispiel Anlageprodukte seinen Kunden anbieten. Also ich finde es super spannend, super toll. Ich habe mir auch mal die Webseite angeguckt und schön, dass wir in Europa doch auch solche Startups haben, die auch schon so eine Bewertung haben, auch profitabel sind. Und ja, wir wissen selber, man darf das auch nicht vergessen, Wirecard ist nicht Payment. Wirecard war einfach ein großer Betrug, auch an allen Anlegern, die hier investiert sind. Passend dazu auf jeden Fall nächste Woche mal in unseren Podcast reinhören. Also man sieht, es ist hier doch, ja, mir gefällt's. Was denkst du darüber?
Ja, es ist spannend. Und verstehe ich das richtig? Die sind also wirklich dann diejenigen, die es relativ kostengünstig ermöglichen, dass ich jetzt nach Brasilien eine Zahlung tätige. Richtig. In den USA spielt sich ja gerade ein riesen Schauspiel ab. Facebook hat ja seine Quartalszahlen verschoben auf den Donnerstagabend oder die Donnerstagnacht für unsere Zeit. Denn es gibt aktuell das Spiel der Mächte. Und das heißt, dass speziell Amazon, Apple, Facebook und Google vor dem US-Kongress Rede und Antwort stehen mussten und dem Ganzen wird vorgeworfen, keinen fairen Wettbewerb zu garantieren. Die genannten Unternehmen haben wohl eine Monopolstellung und Sie sollten entweder zerschlagen werden oder man müsste sie angemessen regulieren, so zumindest der Vorsitzende des Ausschusses wortwörtlich. Die Vorwürfe insgesamt, unfairer Wettbewerb, wie schon erwähnt, die Unterdrückung konservativer Ansichten, da habe ich mich schon gedacht, so was ist denn da los? Ja, die ehemaligen Wettbewerber in einem Unternehmen wurden eben zusammengekauft und sind jetzt alles eins, siehe Facebook, wo sie Instagram gekauft haben. Ne? Da gibt es ja auch und so eine WhatsApp, Mail, wo Zuckerberg gesagt hat, hier Instagram ist gefährlich, da müssen wir was machen. Und dann haben sie übernommen.
Ups,
genau. Dann natürlich auch die Preissetzungsmacht, wenn wir jetzt dann Apples App Store sehen, wo sie eben doch relativ viel Geld abgreifen.
30%.
30 waren es, ich sage sogar 40.
Nee, 30 sind es, aber lieber 30% von etwas als 0% von nix für den Ersteller der App. So sehe ich das.
Ja, richtig, genau. Also das, ja, also klar, hat für und wider. Entweder man ist präsent bei Apple oder eben nicht. Ne?
Gut, gehst halt woanders hin.
Genau,
aus deinen eigenen Apps.
Und dann hast du halt den Schaden.
Ja.
Und alle vier Manager waren dann eben bei dieser Konferenz dabei. Und so wie ich jetzt gehört habe, ist es so, dass die Demokraten, auch die Republikaner, die hier im Übrigen zusammen aufgetreten sind, sehr gut vorbereitet waren, sehr, sehr spezielle Fragen dabei haben und eben da doch recht in die Tiefe gegangen sind. Für mich zeigt sich aber auch heraus, dass hier schon Wahlkampf wieder betrieben wird. Man möchte dem Volk jetzt einfach auch mal ein bisschen in den USA, ein bisschen weg von dieser Corona-Krise, locken geistig und hier sagen, wir wollen uns jetzt hier kümmern, dass die ganzen Reichen ja auch mal Probleme bekommen. Jim Jordan zum Beispiel, der ist ein Republikaner, forderte auf, dass sich Google nicht auf die Seite der Demokraten stellen soll. Das ist auch nochmal so ein Hinweis, dass man eben hier versteckt dann doch ein bisschen Politik macht, die vor allen Dingen den Wahlen zugunsten kommen. Und ich finde auch die sozialistischen Hintergründe dahinter sehr erschreckend, denn die Wortwahl von Ciclein, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche, oder Sicilein, der ist ein Demokrat, der meinte, unsere Gründer verneigten sich nicht vor dem König, genauso sollten wir uns nicht vor den Kaisern der Online-Wirtschaft verneigen.
Yes.
Und Jamie Raskin, ebenfalls ein Demokrat, nannte die vier Firmen als Räuberbarone oder in Anlehnung an die Räuberbarone Cyberbarone. Yes. Und das ist ja schon wieder, also so null konstruktiv und überhaupt nicht zielführend. Ja, das sind große Unternehmen und ich muss jetzt irgendwie an Zuckerberg denken, der gesagt hat, aufgrund dieses Treffens, dass sie ja letzten Endes trotzdem sich jeden Tag neu erfinden müssen, um eben nicht der Konkurrenz ausgeliefert zu sein. Sicherlich haben sie eine gewisse Größe, aber am Ende des Tages müssen sie trotzdem jedes Mal was Neues erfinden. Man denkt jetzt an die Dating-Möglichkeit bei Facebook, dass sie doch jetzt als Zahlungsdienstleister fungieren, dass sie eben nicht stehen bleiben, wo sie waren, sondern eben sich immer weiterentwickeln. Und das ist da ja auch der Riesenvorteil, weshalb sie so groß sind.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich finde das albern und ich glaube, hier sollte man weder zerschlagen noch irgendwie großartig überregulieren, sicherlich ein bisschen regulieren. Also es gibt immer etwas, was verbesserungswürdig ist in beiden Richtungen. Was sagst du dazu?
Also wie du schon sagst, es ist Stimmungsmache, es erinnert auch ziemlich viel an Microsoft. Die sollten ja auch mal zerschlagen werden, wurden es dann ja auch nicht. Und das finde ich auch ziemlich spannend. Microsoft hat ja auch eine enorme Marktdominanz und ist gar nicht mit dabei bei dieser Anhörung.
Das habe ich auch gedacht, ja.
Die fahren einfach so ihr eigenes Rennen. Also Grüße auch hier an alle Microsoft-Aktionäre. Aber selbst wenn, was würde denn passieren? Nehmen wir jetzt mal an, Amazon müsste ihr Cloud-Geschäft abspalten.
Oh nein.
Gut, dann machen sie das. Dann hast du als Aktionär einfach auch noch Webservice-Aktien im Depot.
Genau, also dir kann nämlich als Anleger nichts passieren.
Genau. Ja,
das war auch mein erster Gedanke. Was heißt das für mich? Weil ich bin in allen vieren investiert. Und was soll passieren? Klar, bei Google, mein Gott, dann ist Google halt wieder einzeln. Und Alphabet als Mutter vielleicht auch wieder einzeln. Dann hast du halt da zwei Aktien bei Facebook. Jetzt dann vielleicht Instagram neu als Unternehmen mit drin.
Ja. Also ich glaube, ja, es ist mehr eine Stimmungsmache vom Wahlkampf. Wir sind ja keine 100 Tage mehr bis zur Wahl. Und da ist jetzt einfach, man versucht es jetzt.
Und ein Riesen, das wäre ja auch ein Eigentor, wenn man so möchte, denn die großen Unternehmen sind ja mittlerweile auch, ich sag mal, gerade im BIP sehr wichtig für die USA, dass sie eben doch keine, dass sie nicht nur Importe beziehen müssen.
Ja.
Und insofern ist es ja eigentlich sogar, sind es ja die Mächtigen auch für die USA in der ganzen Welt.
Ja, genau. Apropos die Mächtigen in der Welt, und dazu gehört auch unser Champion aus Deutschland, und das ist SAP. Und sie haben 2018 für 8 Milliarden US-Dollar Qualtrics gekauft und werden dies vermutlich an die Börse bringen. Was macht eigentlich Qualtrics? Sie liefern Lösungen für Online-Marktforschung und man muss sagen, ja, SAP wird weiterhin die Mehrheit halten, aber es passt nicht zum eigentlichen Geschäftsmodell. von SAP und deswegen hat man sich überlegt, sie sollen eigenständig bleiben, weil der CEO, dem man möchte ihm auch weiterhin mehr Macht, also dem Gründer geben, mehr Macht geben, dass er sich auch weiter einfach frei entwickeln kann. Der Umsatz von Qualtrics konnte sich dank der Kontakte von SAP verdoppeln. Dazu gab es auch noch neue Zahlen die Woche von SAP. Der Umsatz plus 2% und das EBIT plus 55%. Das klingt jetzt natürlich enorm viel. EBIT plus 55% liegt aber daran, dass man letztes Jahr ja auch ein Restrukturierungsprogramm auch im Personalwesen gefahren hat, wo man natürlich auch einige Mitarbeiter mit Abfindungen zum Beispiel auch entlassen hat. Also ich finde, es ist ein kluger Schachzug. Konzentriere dich auf dein Kerngeschäft, halte weiterhin die Mehrheit und gucke, wie sich dein Investment auch entwickelt. Ich gehe auch davon aus, dass man mit deutlich mehr als 8 Milliarden US-Dollar an der Börse dann bewertet sein wird.
Wäre ja auch ein super Deal dann, ja, auch im Nachhinein, ne, wenn man überlegt, 2018, ich meine, das ist 2 Jahre her. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als sie dann diese Übernahme bekannt gegeben haben und jetzt eben den Exit wieder wagen, sodass sie halt ja nicht nur Geld gemacht
es
haben.
Man geht auch davon aus, dass man sich natürlich auch ein bisschen jetzt, der neue CEO, sich von Billy McDermott auch ein bisschen abgrenzen möchte, weil das war ja, Qualtrics, die Übernahme war ja auch ein Steppenpferd von Billy McDermott.
Das stimmt. Aber am Ende des Tages trotzdem ja eigentlich ein kluger Schachzug. Ja. Qualtrics wird nicht geschwächt, sie bleiben immer noch verbunden, SAP hält den größten Anteil und ja, kann natürlich dadurch mehr Geld ranziehen. Ne? Aber für mehr Geld, Philipp, ich konnte mich nicht entscheiden. Mein letztes Thema für heute, die Quartalszahlen waren ja diese Woche Wahnsinn. Und ich habe mich nicht entscheiden können für mein letztes Thema, welches Unternehmen ich herausnehme. Ich habe einfach jetzt grundsätzlich das Thema genommen, Quartalszahlen, einfach weil die Techies natürlich hohe Erwartungen hatten. Wir sehen es an den Aktienkursen. Viele sagen, sie sind überbewertet und viel zu teuer. Doch jetzt kommen eben diese Zahlen rein und man muss sagen, von Tesla über PayPal und jetzt zuletzt natürlich auch AMD, Qualcomm, Visa, Shopify, wie schon angesprochen, sowie natürlich die ganzen Großen, also Amazon, Alphabet, Facebook, und so weiter und so fort. Apple natürlich auch. Die haben wirklich wahnsinnige Zahlen gebracht, die unglaublich überrascht haben im positiven Sinne. Und daher würde ich weiterhin dabei bleiben, dass die Märkte zwar hoch bewertet sind, aber nicht unbedingt überbewertet. Also die Digitalwirtschaft, die hat einfach einen riesen Schub bekommen und steht eben jetzt hier an einem wirklich starken Punkt, der sicherlich auch langfristig bleiben wird. Und dagegen zu stellen sind die schlechten Ergebnisse der Altindustrie. Jetzt kürzt sie erst Shell. Ja. Absolute Katastrophe eigentlich. Ja, sicherlich auch aus guten Gründen. Automobil und die ganze Industrie, die dazu zusammenhängt, die Stahlproduktion, natürlich auch das gesamte Industriewesen, die ja auch Kion zum Beispiel mit ganz schwachen Zahlen sogar in Verlust gerutscht. Also da sieht man halt, dass nach der Krise vor allen Dingen die gut aufgestellten Unternehmen weiterhin laufen werden und auch an der Börse sicherlich besser gehandelt werden, auch aus den Altindustrien, aber eben auch viele hier auf der Strecke bleiben werden.
Also auf jeden Fall, es bleibt total spannend. Die Industrien, die Altindustrien müssen sich jetzt auch neu erfinden, sonst werden sie gegangen werden. Das muss man einfach so sagen. Apropos neu erfinden, das machen auch Aldi und Kaufland, denn sie haben einen neuen Zulieferer und das ist Infarm. Das ist ein Berliner Startup und sie bauen Indoor-Gewächshäuser und diese werden wir vermutlich bald in Supermärkten sehen oder auch im Lager der Händler. Und was ist das? Also es wird einfach Obst und Gemüse in diesen Gewächshäusern angebaut, ohne Erde, ohne Pestizide. Es ist ressourcenschonender als die traditionelle Landwirtschaft. Ich finde, es ist doch ein spannendes Thema, könnte auch meines Erachtens nach ein doch sehr spannender Trend für die Zukunft werden. Und dann habe ich natürlich mal geschaut, Mensch, womit könnte man denn diesen Trend spielen? Und ich habe eine Aktie gefunden dazu, aber Achtung, sie ist doch sehr spekulativ. Auch groß mit dem Cannabis-Sektor verbunden. Ich rede von Village Farms International und sie bauen Gewächshäuser für Vertical Farming, auch im großen Stil. Das braucht man natürlich auch beim legalen Cannabis-Anbau. Ich habe mir das Unternehmen mal mit dir auch gemeinsam angeguckt.
Ja.
Und sie sind ja jetzt auch schon profitabel und vom KGV her gar nicht so teuer bewertet. Was denkst du, wird das ein Trend der nächsten Jahre?
Es wird auf jeden Fall ein Trend, oder es ist ja jetzt schon ein Trend und es wird auch in den nächsten Jahren extrem wachsen, denn auch hier braucht man natürlich wieder mehr Effizienz, natürlich mehr Lebensmittel, vielleicht auch gesunde und natürlich auch pestizidfreie Lebensmittel. Also das gefällt mir schon sehr gut und da wird natürlich Village Farms durchaus profitieren können. Die Frage ist natürlich, wie die Kanate jetzt aufgestellt sind, nicht nur in Sachen Cannabis, denn ich erinnere mich, dass sie da halt in einem extremen Hype extrem nach oben gekauft wurden und dann doch erstmal wieder im Zuge der ganzen Cannabis-Abverkäufe wieder stark, nach unten gefallen
sind. Also ganz wichtig, hochspekulativ. Ja. Trotzdem, wenn man das spielen möchte, könnte man sich diese Aktie doch einmal angucken.
Und da sie Gewinne machen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Kann man durchaus mal überlegen. Genau.
Ja. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von Village Farms? Wir würden uns natürlich auch total freuen, solltest du ein iPhone haben, wenn du uns bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen würdest.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Marcel, du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass am Montag erstmalig für dich ein ETF-Sparplan starten wird. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und du machst einen ETF-Sparplan auf die Nasdaq. Und da habe ich mir doch gedacht, Mensch, da mache ich doch meinen Top der Woche. Nicht die Nasdaq, sondern ein Hauch von Nasdaq gibt es ja vielleicht bald im DAX. Wer uns bei Instagram folgt, der wird gesehen haben, dass wir diese Woche ja eine Übersicht mit potenziellen DAX-Kandidaten veröffentlicht haben. Und dabei ist auch Delivery Hero. Was haben sie gemacht? Prognose rauf von 2,4 Milliarden Euro. Geht es hoch auf 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro? Dazu gibt es bald die Expansion nach Japan. Neben Essen wirst du bald Medikamente und Blumen bestellen können. Und dennoch gibt es Verluste von minus 150 Millionen Euro. Aber in der heutigen Welt sind ja die Verluste die neuen Gewinne. Und man muss auch wirklich sagen, Europa soll 2020 schon profitabel werden. Und der Nahe Osten ist schon profitabel. Jeder, der jetzt denkt, Mensch, wenn ich bei Lieferando hier in Deutschland bestelle, dann tue ich vielleicht Delivery Hero was Gutes und ich kaufe mir mal die Aktie. Weil das Deutschlandgeschäft wurde 2018 schon verkauft.
An Takeaway.
Genau, und man ist nur noch wirklich tätig im Südostasien-Bereich, Skandinavien, Ost- und Mitteleuropa, der Nahe Osten sowie Südamerika. Ich finde es doch ziemlich spannend, dass man in Deutschland nicht mehr aktiv ist, trotzdem noch in Europa. Und glaube, es würde uns doch in Deutschland ganz gut tun, so ein Tech-Unternehmen doch mal auch im DAX zu haben. Wie siehst du das?
Absolut, wir sind ja so wenig tech-lastig im DAX. Ja. Unser bester Tech-Kandidat ist ja pleite gegangen. Ja. Also es wird Zeit für ein bisschen Nasdaq-Feeling im DAX. Und ich finde es ein bisschen spannend, weil Delivery Hero, dachte ich so, ja, geiles Unternehmen. Und dann haben die eben das Deutschland-Geschäft verkauft gehabt. Und das konnte ich irgendwie nicht als positiv einschätzen, bewerten. Wahrscheinlich war es gut.
Ich vermute, dass die Deutschen, wir sind ja einfach Geiz ist geil, ist ja unser Motto.
Ja, wir geben ja auch weniger für Lebensmittel aus, hatten wir in meiner Podcast-Folge gesagt.
Und da sind wir einfach auch nicht so bereit hier. Was, 3 Euro Lieferkosten? Niemals. Da fahre ich lieber mit dem Auto und kaufe mir auch eins.
Genau, da fahre ich lieber 10 Kilometer zum nächsten Kaufland und Rewe oder wie sie alle heißen. Nein, aber finde ich spannend, vor allen Dingen, weil ich das völlig falsch eingeschätzt hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass sie damit noch weiter wachsen, also so stark auch wachsen, wenn man eben dieses doch, ich hätte jetzt gesagt, gute Geschäftsmodell in Deutschland abgibt an Takeaway und vor allen Dingen auch den jeweiligen Player dann eben stärkt damit.
Ja.
Aber okay, wenn die Expansion jetzt hier auch gerade in den genannten Regionen.
Wäre das ein Kandidat für dein Depot?
Potenziell ja, wäre jetzt aber nicht mit der Priorität versehen. Vor allem, weil ich auch mit den ganzen Essenslieferungen eh nicht so richtig warm werde. Ne? Ich habe Grubhub schon mal im Bereich gehabt. Uber ist ja nach wie vor eins. Und selbst Takeaway, Just Eat, das sind ja alles so, ja, eigentlich gute Firmen, aber so richtig, es triggert mich nicht.
Aber ich glaube, am Ende wird es auch darauf hinauslaufen, the winner takes it all. Das muss man einfach sagen. Also ich glaube, hier könnte es noch doch zu großen Konsolidierungen in der Branche weiterhin geben.
Und wenn, dann ist ja Delivery Hero auch gut aufgestellt, die verkaufen jetzt Blumen.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich super. Ja. Sitzt schön auf der Couch, weiß, oh, deine Freundin kommt heute nach Hause, hast noch was gut zu machen. Schnell Delivery Hero, bevor ich nochmal selber.
Pizza.
Und eine Pizza noch dazu. Was kann es Besseres geben?
Wenn
sie jetzt
noch Kerzen verkaufen, dann ist alles gut. Ja, Blumen gab es übrigens auch in China.
Ja.
Und zwar für Huawei. Denn die haben einen Erfolg gelandet, der mir persönlich nicht ganz so viel Spaß macht, aber ist halt nun mal so, sie verkaufen erstmals mehr Smartphones als Apple und Samsung weltweit, sind also damit in Sachen Stückzahlen der größte Smartphone-Verkäufer überhaupt. Das denkt man gar nicht. Das ist auch das erste Mal seit 9 Jahren, dass es jetzt einen neuen Ersten gibt nach den zweien Apple und Samsung. Gründe dafür, wahnsinnige Marketingstrategien nach wie vor in Europa. Dann irgendwie hat diese ganze Google-Geschichte noch nicht wirklich gut genug abgeschreckt, vor allen Dingen hier in Europa noch nicht.
Gibt es denn da jetzt das Android auf den Handys oder nicht?
An sich, ganzen Google-Apps und die ganzen Google-Services sind weg. Also man findet als Nutzer immer noch keine, oder man findet halt dann keine Gmail, ganze Mail-Geschichte. Dann
YouTube
natürlich auch
nicht.
Kein Maps ist installiert, YouTube ist nicht installiert. Ne? Das kann man alles über einen Browser abbilden sicherlich, aber es ist natürlich viel umständlicher. Dafür gibt es ja Apps, dass es einfach leichter funktioniert. Mobile-Banking ist im Prinzip nicht machbar. Auch die Speicherstände von Apps werden nicht übertragen, wenn man danach wieder das Handy wechselt. Ne, weil sonst hat man es ja im Google, also angenommen, man hat jetzt ein Spiel, Candy Crush, wie ich zum Beispiel. Ja, wir wissen es ja alle schon, unsere fleißigen Podcast-Hörer haben das ja schon aufgenommen. Wenn ich Candy Crush spiele und bin bei Level 1000, ich bin weiter, um ehrlich zu sein, aber egal, dann könnte ich jetzt nicht einfach das Handy wechseln und diesen Spielstand mitnehmen. Und das finde ich alles ziemlich unpraktisch. Warum sollte man sich das antun, wenn man doch irgendwo den Preis bezahlt, den man auch bei anderen Herstellern an sich nimmt?
Ach, für mich gibt es eh nur den angebissenen Apfel.
Ja, das ist richtig. Ja klar, da wechselt man ja sicherlich dann auch nicht. Und man muss auch erwähnen, dass natürlich Huawei stark davon profitiert, dass man im heimischen Markt und auch in Asien und auch überall dort, wo Google vielleicht nicht so relevant ist, dann natürlich weiterhin starke Zuwächse erfährt, weil dort auch der Mittelstand wächst und natürlich auch die Ausgabenbereitschaft.
Ja. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das ist Gold in Deutschland. Und wusstest du, dass Gold, der größte Absatzmarkt für Gold ist Deutschland weltweit?
Ja.
Also es ist unglaublich. In den ersten 6 Monaten wurden 83 Tonnen Gold von deutschen Anlegern gekauft. Das ist ein Plus von 120%. Und wir wissen es alle, Anfang der Woche stieg der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch seit September 2011. Die 2000 Dollar je Unze, wie viel ist eigentlich eine Unze? 31 Gramm ist nicht mehr weit. Und die meisten Zuflüsse kommen über ETFs. Also die sind physisch mit Gold wirklich hinterlegt. Und die ETF-Anbieter weltweit halten mehr Gold als die Bundesbank und die USA. Und was mich jetzt wieder ein bisschen verwundert, wir haben ja so eine Aktionärsquote in Deutschland zwischen 10% und 15%. Aber sind weltweit, haben mehr deutsche Gold als zum Beispiel die Chinesen. Also ich bin fassungslos, warum Gold ein sichereres Investment sein soll als eine Aktie, weil bei Gold, da ist nichts dahinter. Ja. Da ist der, ja, also man sagt ja, es ist Kaufkraft gleich. Also, dass du sagst, früher konntest du für eine Unze Gold, konntest du früher dir eine Toga kaufen und jetzt kannst du dir einen teuren Anzug davon kaufen. Aber langfristig, klar, der Goldpreis macht auch langfristig seine Rendite, aber wirklich substanziell dahinter ist nichts außer ein Glaube.
Und er schlägt nicht den Markt auf langfristig.
Ja, und also ich bin doch ziemlich verwundert, warum die Deutschen jetzt auf einmal so alles in Gold räten. Aber es ist natürlich auch, vielleicht haben wir hier auch eine Goldblase, die sich gerade in Deutschland bildet.
Oder wir sind einfach ein bisschen verschwörungstheoretischer und haben dann einfach lieber mal was Sicheres.
Dann müsste aber der Aluminiumpreis ja steigen.
Ja, stimmt, ja. Ja gut, okay, ja. Guter Hinweis. Ja, also ist bei den Rohstoffen.
Ja.
Es ist halt, ich glaube, der Deutsche kann, es ist manchmal ein bisschen sehr, wie sagt man denn, was Neues ist immer so ein bisschen schwierig und Gold hat sich schon immer so bewährt und ich weiß nicht, wir sind dann so ein bisschen, naja, vielleicht auch einfach ein bisschen altklug, ne?
Das ist, ja. Also ja. Ich war doch fasziniert von diesem Artikel, den ich da gelesen hatte.
Nicht weit sind wir auch bei meinem Flop, denn mein Flop ist diesmal Telefonica und auch Vodafone zum Teil. Denn da gab es auch Quartalsergebnisse und vor allen Dingen die Telefonica, also sprich in Deutschland bekannt durch O2 als Kernmarke, ist recht schlecht davon gekommen im letzten Quartal. Das Festnetz- und Endgerätegeschäft hält Stand. Also jetzt muss man vorstellen, es geht darum, Verträge zu verkaufen. Und das Einzige, was seine Zahlen rettet, sind vor allem die Festnetz- und eben die Endgeräte, die ich verkaufe über Online-Shops oder eben über die O2-Shops oder eben die Tochterfirmen, die noch daran angebunden sind. Und der Mobilfunksektor ist halt schwach. So, und jetzt hat man ja schon jetzt vor kurzem erst die Funkmasten einige verkauft bei O2. Und Vodafone möchte jetzt zum Beispiel die Funkmastensparte an die Börse bringen in Deutschland, direkt in Frankfurt. Und damit natürlich, Geld
Kapital einsammeln.
Genau, und da sieht man so ein bisschen, da braucht jemand Geld für den ganzen 5G-Ausbau. Dann gehen wir damit mal raus. Und mein Szenario, Philipp. Und wir werden uns in vielleicht erst spätestens 10 Jahren wieder über dieses Thema unterhalten. Aber egal wann das passiert, ich bin der Meinung, American Tower kauft irgendwann diese Funktürme von Vodafone ab. Sprich, die sie an die Börse gebracht haben, werden die einfach übernehmen. Denn American Tower ist ja nicht nur bei uns im Depot, sondern sind auch in Frankreich bereits präsent. Und
ja, der Einstieg läuft.
Genau, und in Europa wollen sie natürlich weiterhin expandieren und haben auch die Möglichkeit, denn bisher werden bei American Tower erst 1,8% des Umsatzes in Europa erzielt.
Ja.
Und sonst sind sie weltweit deutlich mehr tätig. Und da ist eben noch Luft nach oben. Und ich glaube, hier könnten wir bald schon relativ nah
ein bisschen von Fantasie Aktie ist mit drin.
Profitieren, ja.
Dann drücken wir mal Vodafone die Daumen. Und dann würde ich sagen, neue Umfrage der Woche. Wie lief eigentlich dein Depot im Juli?
Und sagt mal, worum geht es heute?
Wir sind am Ende des Monats und das heißt, es gibt wieder einen Depot-Rückblick für den Monat Juli. Und es hat sich viel getan, oder Philipp, was sagst du ganz grundsätzlich?
Ja, ich war doch überrascht. Also es ist ja so eine besinnliche Zeit, immer der Depotrückblick. Man kann nochmal in sich gehen, kann nochmal gucken, Mensch, wie hat sich denn eigentlich mein Depot entwickelt? Und ich muss sagen, ich war doch positiv von mir überrascht, dass ich gar nicht so oft ins Depot gucke. Und dann fällt mir erst auf, das war eigentlich gar nicht so ein guter Monat.
Ja, ich bin stolz.
Wie war es denn bei dir?
Ja, es ist ähnlich. Also es gab ein paar Positionen, die haben sich super entwickelt, also wirklich außergewöhnlich gut.
Ja.
Hätte man noch bei manchen gar nicht zugetraut.
Ja.
Und andere wiederum, naja, sind so vor sich hergedümpelt und irgendwie hat man halt gemerkt, dass sie vorher eine gute Rallye gemacht haben und einfach mal ausruhen müssen. Das ist wie so ein Dauerläufer, der sagt, ich muss jetzt auch mal eine Pause machen.
Ja, das, also ja, auch bei mir, auch bei meinen Tops, die Nummer 1 war zu erwarten, aber Platz 2 und 3 war ich doch total überrascht. Aber ich würde sagen, wir fangen natürlich an mit dem, was wir rausgekehrt haben. Und ich würde mal den Start machen.
Gern.
Ich habe verkauft Unilever.
Oh, was, was? Moment, ja, haltet euch fest, warum hast du denn Unilever verkauft?
Also erstens, man kann Unilever, sind ja sehr, sehr robust. Man kann sie gut fundamental spielen. Und sie sind jetzt wieder in eine Bewegung reingelaufen, wo sie doch, ja, fundamental, historisch gesehen, doch teurer sind. Und da gibt es einfach für den KGV-Preis doch stärkere Wachstumsunternehmen. Das heißt aber nicht, dass ich nochmal bei Unilever nicht wieder einsteigen würde, wenn sie wieder von der Bewertung her runterkommen oder auch ihre aktuellen Bewertungen wieder gerecht werden.
Also hast du mit Gewinn verkauft?
Ja, mit über 20%.
Ach, na egal.
Also
noch eine Dividende mitgenommen?
Ja, auch, ich glaube, 2 oder 3. Also völlig in Ordnung und habe auch dafür mir was Schönes Neues gekauft. Aber was hast du denn die Woche verkauft oder den Monat verkauft?
Ja, ich habe, ich glaube, das war auch mein inaktivster Monat überhaupt bisher in diesem Jahr. Und ich habe Alteryx verkauft. Alteryx, die, ja, ich sag mal, den Datensammler, der das Ganze aufbereitet und wiederum schmackhaft macht für seine Kunden. Den habe ich erstmal verkauft nach einer super Rallye. Habe dort kurzfristig relativ viele, also relativ hohe Gewinne gemacht. Ich glaube, es waren auch 25%.
Ja.
Und habe gedacht, jetzt nimmst du die Gewinne mal mit. Einfach ein bisschen Platz machen im Depot und im Zweifel geht man halt wieder rein. Am Ende läuft sie mir davon, wie bei Shopify heute schon mal erwähnt. Aber gut, was soll's, habe ich jetzt einfach mal mitgenommen.
Also du hast auch so ein bisschen Sommerpause in deinem Depot.
Ja, ja, genau, richtig.
Gekauft habe ich die Woche, nicht die Woche, gekauft habe ich den Monat Johnson & Johnson. Ich bin wieder voll dabei, buy and hold forever. Und ich hoffe ja immer noch, dass sie diejenigen sein werden, die den Impfstoff rausbringen werden für Covid-19.
Ich werde dagegen.
Warum?
Weil ich glaube, die anderen einfach schon deutlich weiter sind in Phase 3.
Abwarten. Fand ich die Woche ganz interessant, habe ich gehört im Podcast von Jim Cramer von Mad Money. Man hat in den USA 95 Experten gefragt, welche Unternehmen es schaffen werden. Und weißt du, wer auf Platz 1 ist? BioNTech mit Pfizer zusammen. Und dann kommt Moderna und Vertex.
Ja.
Also doch ziemlich interessant. Wäre natürlich auch für den Standort Deutschland mal von großer Bedeutung, wenn ein deutsches Unternehmen gemeinsam mit Pfizer das auch entwickeln könnte.
Aber Vertex, hätte ich gar nicht gedacht, dass sie überhaupt nicht dabei sind.
Ja, also war ich auch doch ziemlich überrascht.
Auch so ein Dauerläufer, ne? Das ist eigentlich auch, naja, nicht
schlecht. Dazu gab es von mir noch einen grünen Anstrich für mein Depot und ich bin eingestiegen bei Encavis. Und sie sind ja ein Betreiber von Solarparks und auch natürlich von On- und Offshore-Windparks. Und was mich doch auch reizt, ist, dass sie für Vermögensverwalter auch das komplette Management von so einem Park übernehmen. Und da, glaube ich, ist auch noch ein großes Potenzial in der Zukunft. Was begeistert mich auch, du kannst einmal im Jahr wählen, willst du die Dividende haben oder nimmst du lieber dafür neue Aktien im Wert? Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Ich glaube, nächstes Jahr sollte man wieder auf Hauptversammlungen erscheinen dürfen. Bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr in Hamburg mit dabei.
Ja.
Wie war es denn bei dir? Was hast du gekauft diesen Monat?
Also klingt auf jeden Fall schon mal spannend, auch den grünen Anstrich.
Ja.
Den hatte ich ja auch soweit vor. Mache ich auch wieder, aber noch nicht im Juli. Im Juli bin ich erstmal, na klar, ich habe einen Tech-Wert verkauft, also bin ich auch wieder in einen Tech-Wert rein. Ich habe meine Cybersecurity-Sparte im Depot ausgebaut. Klingt jetzt erstmal richtig gut. Habe einfach mal rein aus spekulativer bzw. aus charttechnischer Sicht Fortinet gekauft.
Oh.
Die waren seit dem Ausbruch eher in einer Seitwärtskonsolidierung und waren eben am unteren Punkt.
Cybersecurity,
ebenfalls sehr stark wachsend und sehr, sehr erfolgreich. Und da hat sich ein guter Einstiegszeitpunkt herauskristallisiert. Da bin ich jetzt erstmal rein, würde auch gar nicht so lange halten wollen. Das ist wirklich so ein bisschen, so eine kleine Spielerei. Denke aber, dass die doch recht gut ist, bewertet von dem Chancen-Risiken-Verhältnis. Außerdem habe ich gekauft 2 Projekte bei Crowdestor.
Das war ein Immobilienentwickler in Osteuropa?
Nein, Crowdestor, Osteuropa ist richtig. die im Prinzip verschiedenste Sachen im Crowdfunding, also sprich Gelder einsammeln und dann eben Projekten Zuschuss dann mit einer recht guten, hohen Rendite.
Was heißt gut und hoch?
Also ein Projekt ist über 20% und eins sogar aus Deutschland, das war sogar im Energie, grünen Energiesektor, also ganz ungrün bin ich auch nicht rausgegangen heute. Und da geht's um, ja, auch eine Art Solarpark mit 32% und das in Deutschland. Das ist echt viel und ich weiß noch nicht, wie seriös das Ganze ist, aber Cloudesto ist ja eine gestandene Plattform und viele von unseren Zuhörern werden
sind
natürlich auch
investiert.
Da ja sicherlich schon
bekannt. Ab wie viel kann man da einsteigen?
Ich habe keine Untergrenze gesehen, also wenn du 100 Euro nimmst, dann kannst du da auch rein. Also ich habe jetzt auch nicht übertrieben, aber ich fand's schon, mal spannend, wollte das mal probieren und ich habe auch Mintos noch mal ein bisschen aufgefüllt. Und ja, aber das hätte jetzt auch nicht gereicht für eine normale Aktienposition.
Hat sich eigentlich bei Mintos irgendwas geändert, jetzt auch mit Corona? Also sind da Zahlungen ausgefallen oder?
Das war ja das, was alle befürchtet haben, dass die ganzen P2P-Plattformen da ein Problem bekommen. Aber ich kann bisher nur Gegenteiliges feststellen, dass, ich sag mal, der Verzug ist im Prinzip ähnlich und das Risiko ist nicht größer geworden.
Konsumkredite laufen und laufen und laufen.
Auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt und die ganzen Autos und Verbraucherkredite.
Ja.
Ja, irgendwie funktioniert es und es passt auch und es gab auch keine Ausfälle, daher habe ich hier einfach nochmal ein klein wenig nachgeschossen.
Ich habe bei mir bei Mintos auch mal reingeguckt, ich glaube diese oder letzte Woche und da war es tatsächlich so, ich habe da sogar noch 5 Euro drin und ich bin auch am Überlegen, ob man das vielleicht einfach so zum Punkto Diversifikation, kleine Beimischung, vielleicht 5-10% Maximum, aber dann könnten wir natürlich auch vielleicht im Depotrückblick, vielleicht machen wir daraus so eine Art Vermögensrückblick, dass wir auch mal sagen, hey, wo sind wir denn eigentlich investiert, auch noch abseits von Aktien.
Ja.
Wie war es denn eigentlich Top und Flop des Monats? Was war denn dein Flop des Monats? Fangen wir doch heute mal mit den Verlusten an.
Ja, sehr gerne. Und ja, ich war relativ überrascht, wer hier Platz Nummer 1 eingenommen hat. Bayer, das war meine schlechteste Performance in diesem Monat. Mit minus 14%. Die Bayer-Aktie kam ganz schön unter die Räder.
Ja.
Und ja, also langfristig ändert sich natürlich jetzt nichts daran, dass ich immer noch überzeugt bin von diesem Unternehmen.
Ja.
Aber ich hätte es gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt, dass die so runtergefallen sind. Naja, passiert auf Platz 2 Paycom, die der App-Dienstleister für die ganzen Zahlungsprozesse.
Ja.
Der hat auch ein bisschen nachgegeben, steckt gerade in einer Konsolidierung nach einer wirklich guten Rallye in den Vormonaten. Daher kann ich diese 12,1% jetzt auch, ich sag mal, ganz gut ab. Und der nächste, der aus dem gleichen Sektor ist, Paychex mit minus 9%, hat auch ganz schön federn lassen. Hier kommt es natürlich bei den letzten beiden auch natürlich Begründung dafür, ist, dass der Jobmarkt natürlich in den USA
Arbeitslosenzahlen steigen enorm in der USA. 1 Million allein diese Woche. Es wird auch sehr, sehr spannend werden, ob sich Repräsentanten und Unterhaus auf eine Zahlung einigen können. Die Republikaner wollen ja $500 jede Woche für Arbeitslose, die Republikaner $600 bis Ende des Jahres. Ich glaube, hier wird es einige Wahlgeschenke noch geben.
Ja, ja,
genau. Oder? Wie
Hier kauft man sich die Wählerstimmen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Also,
wer bietet mehr?
es wird doch interessant. Ist auch ziemlich unamerikanisch eigentlich, dieses auf einmal auf den Staat, der Sozialstaat ist ja doch nicht so ausgeprägt in der USA.
Um den Kreis nochmal zu schließen, klar, viele Arbeitslose heißt natürlich auch, dass weniger Zahlungsabwicklungen und weniger Angestellte da quasi über diese Plattform von Paycom oder auch von Paychex abgewickelt werden und damit natürlich auch die Umsätze.
Aber hast natürlich, Paycom macht ja fast genau dasselbe auch wie Paychex.
Genau, nur kleiner.
Nee, also, die sind größer.
Für größere, genau.
Genau.
Richtig. Und das auch leichter über die Apps. Also die haben halt eine richtige App-Anwendung und sind nicht, ich sag mal, nicht so tief implementiert.
Ja, da fehlt dir eigentlich nur noch der für die ganz Großen und dann hast du eigentlich alle abgedeckt. Flop des Monats bei mir, auf Platz Nummer 3 Visa mit minus 8%, dann auch Paychex, minus 10,27% und Bayer, ja auch knapp minus 17%, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber ja, was runtergeht, kommt auch wieder rauf, wenn da solide was hintersteht, deswegen bin ich da eigentlich ziemlich entspannt. Wie war denn bei dir deine Top des Monats oder was waren denn deine Tops des Monats?
Ja, also ganz angefangen, und das hat mich überrascht, waren eben auch aufgrund der guten Quartalszahlen oder doch beruhigenden Quartalszahlen von Jungheinrich. Da habe ich ja noch eine kleine Restposition und die muss ich ja fairerweise mit erwähnen. Ne, die möchte ich nicht untergehen lassen. Plus 20,8%, also ging es richtig steil nach oben. Auch Enphase Energy hat sich mit 17,1% richtig stark entwickelt auf Platz 2. Auf Platz 3 dann Online-Schulungsspezialist aus den USA, Check. Mit 11,2%, die habe ich jetzt auch überlegt, die werde ich jetzt erstmal weiterhin halten. Also da werde ich keine Gewinne so schnell mitnehmen. Und ja, wir sagen zwar bloß die Top 3, aber auf Platz 4, das fand ich eben sehr spannend, nicht nur Alibaba mit 10,5%, sondern eben auch Air Liquide, die einfach heimlich, still und leise geklettert sind. Kenne ich nichts, deswegen gleich zu dir.
Genau. Ja, auf Platz 3, ich war doch überrascht. Erstmals hat es geschafft, sagt vielleicht auch viel über meine Qualitäten als Investor aus. Ja, der Gesamtmarkt aus den Emerging Markets mit plus 1,9% auf Platz 3. Also ein ETF kann es auch schaffen. Auf Platz Nummer 2 Air Liquide mit 10,5% und auf Platz 1 meine CrowdStrike, die sich ja jetzt auch irgendwie mal verdoppelt, mal nicht. Und dann tritt der Zinseszins dann natürlich voll aufs Gas.
Ja.
Oder natürlich auch voll auf die Bremse. Das ist natürlich doch schon sehr, sehr spannend. Dann würde mich doch nochmal interessieren, wer sind denn jetzt deine Top 3 prozentual? Du bist ja sehr tech-lastig.
Ja.
Ich vermute, du würdest, dein Depot wurde doch ordentlich getrieben davon.
Ja, richtig, genau. Leider habe ich die Zahlen jetzt nur, ja, noch nicht nach den Quartalszahlen von dem Donnerstag, ja, von dem Big Five, sondern eben noch davor, und da ist Amazon nach wie vor auf Platz 1 mit 230%, war auch schon mal höher und könnte ja dann heute auch im Laufe unserer Aufnahme und dann später auch noch deutlich mehr steigen. Das gleiche zählt für Apple mit 154%, das zweitgrößte Pferdchen in meinem Stall, und dann natürlich die CrowdStrike, die mit 62% Rendite seit Kauf doch gut dasteht, aber jetzt nicht mehr ganz so, naja, ungefähr der Dritte ist. Also da kommt von hinten dann plötzlich dann auch noch der ein oder andere Nvidia, die sehr, sehr knapp dran war. Ja, also da, wie sieht es denn bei dir aus?
Bei mir ist auf Platz Nummer 3, Microsoft war aber auch schon mal deutlich höher, 34%, Visa 63,75%, und da muss ich doch sagen, Visa hat ja schon eine enorme Market Cap, haben auch solide Quartalszahlen gebracht die Woche. Aber ich glaube, es wird doch etwas dauern, bis Visa, also ich vermute, das Wachstum bei dieser Größe wird jetzt langsam abflachen. Und ich glaube, es wird einfach dauern, bis Visa jetzt wirklich so ein Turbo wieder reinhaut, dass sie jetzt mal 10-15% im Monat machen. Ich glaube, es wird jetzt eher ein konstanter, entspannter Wachstumswert, aber nicht mehr dieses 10-20% Sprünge im Monat. Wie siehst du das?
Ja, kann durchaus vorkommen. Also Visa jetzt, jetzt werden die Zahlungen natürlich etwas weniger gewesen sein. Das hat man auch in den Quartalszahlen gesehen. Daher ja. Langfristig denke ich aber, wird Visa trotzdem noch.
Auf jeden Fall. Also das ist trotzdem ein toller Markt, in dem man hier tätig ist. CrowdStrike mit 108%. Wie gesagt, Zinseszins, der tritt hier voll aufs Gas oder auch auf die Bremse. CrowdStrike, ja, ich muss mich ja ein bisschen zügeln, aber ich habe dir versprochen, nächsten Monat im nächsten Depotrückblick wird es keinen Verkauf von mir geben.
Ich bin so gespannt, ob du das einhalten kannst. Ich bin sowas von gespannt.
Ja, jetzt dann, wenn du schon so gespannt bist, bin ich ja mal gespannt, wer ist denn dein Flop im Depot?
Ja, nach wie vor. Das ist ja ein Klassiker. Ne? Wie sagst du es?
Au Mann.
Ja, der Maschinenhersteller im Bereich Elektromobilität,
ja,
noch nach wie vor mit minus 80% im Depot, yes, eine nahezu Leiche, wobei natürlich in den letzten Monaten ja doch ein guter Anstieg zu verzeichnen war. Er war schon tiefer, so doof das klingt. Covestro hat sich etwas stabilisiert, nur noch bei 54%. Jetzt kommt auch bald die Dividende.
Ich bin sicher, Plastik wird noch ein richtiges Comeback erleben.
Tatsächlich habe ich jetzt erst gelesen, soll Covestro sogar ein heimlicher Profiteur der ganzen Geschichte mit sein. Also wie und was da dahinter steckt, das wollte ich mir gar nicht antun, weil ich dachte mir, ich jetzt falsche Hoffnung mir mache für Covestro, dachte ich mir so, naja, schauen wir mal, ob sie, ich glaube, es ging so ein bisschen um synthetische Sachen, in Sachen Treibstoff und auch bei Materialien, die eben dann nicht mehr auf öllastigen Sachen, sondern eben auf anderen plastischen Sachen da basieren, und insofern kann das gerne vorkommen, und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, Philipp.
Wir können ja nächstes Jahr mal auf die Hauptversammlung gehen und machen mal ein bisschen Stunk für
dich. Ich nehme dich mit.
Ja.
Dann gibt es endlich wieder.
Wie kann das sein?
Die Dividende.
54%.
Die Dividende haben sie ja auch gekürzt gehabt auf die Hälfte. Ja, ja. Oh. Ich bin ja ganz traurig. Naja. Wie gesagt, ist eine Altposition. Wenn Wirecard nicht gewesen wäre, hätte ich sie am Ende des Jahres verkauft. Aber so werde ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr die Verluste mitnehmen. Und dann gibt es einen neuen dritten Platz bei mir.
Oha.
Ja. Im negativen Sinn, früher war es ja ein junger Heinrich, aber aufgrund dieser wahnsinnigen Performance sind sie eben nicht mehr Dritter, sondern noch Vierter.
Oha.
Und Altria. Altria hatte ein bisschen überholt und mit minus 41% schon durchaus.
Aber haben ja die Dividende wieder erhöht die Woche.
Ja.
2,4%, glaube
ich. Genau, nicht so viel, aber ist okay. Immerhin, sie haben erhöht.
Inflationsausgleich.
Genau. Und ich sag mal, über die Jahre, wie ich es Altria halte, ist das Minus schon fast rein über die Dividenden. Das muss man fairerweise sagen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Ultra weiterhin so steigt damals, als ich gekauft habe. Ist ja eine Weile her, da war ich sicherlich auch weniger wissend als jetzt. Jetzt würde ich sie nicht wieder kaufen in der Art und Weise, wobei natürlich die Bewertung gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Aber das ganze Zukunftsmodell Zigaretten ist halt so
dann
eine Frage.
Dann
doch eher,
glaube ich, eine Bad, oder? Wenn man global.
Ich würde es gar nicht mehr spielen. Tabak. Also diese Tabakbranche würde ich so an sich nicht mehr anfassen. Aber Ultra habe ich mich jetzt einfach so fest eingesattelt. Ich habe da relativ viele Aktien, so dass es eben doch ein schöner Cashflow ist, mit dem ich wiederum übrigens einen Sparplan einfach nur deswegen finanziere.
Ach, du schichtest sozusagen deine Dividende jetzt dann um.
Richtig, so wie die Dividenden reinkommen, wird auch immer wieder regelmäßig der Sparplan ausgeführt.
In was läuft das?
Das kommt tatsächlich in diesen ETF der Nasdaq.
Ah, okay.
Und
das
so
ist
mache
natürlich
ich aus rauchenden Sachen.
Aus Altprodukt, aus Alt macht neu.
Genau. Das ist die Digitalisierung.
Von Zigaretten. Wow.
Genau, wow, oder? Gut umgeschichtet.
Meine drei Flops sind auf Platz Nummer 3. Ist meine Encarvis, aber gut, gerade eingestiegen, minus 2,04%. Johnson & Johnson minus 2,18%. Und Pepsi minus 3,35%. Als Pepsi-Aktionär kann ich eben nur sagen, Mensch, der Soda-Stream ist ziemlich geil. Und selbst die Pepsi.
Keine bezahlte Werbung.
Ja, ist keine bezahlte Werbung, aber selbst die Pepsi, also diesen Sirup, wenn du da selber anmischst, da macht man ja, kann man ja schon eine Wissenschaft draus machen, mit welcher Dosierung schmeckt es besser und schlechter.
Ja, Philipp, früher hat man sich ja Gedanken gemacht, wie wird die Shisha am besten. Ne?
Genau,
also,
ja.
Ganz, jedes kleine Teil muss clever durchdacht sein und jetzt geht es darum, wie bringe ich den Sirup in das Wasser.
Oh Mann. Dann würde ich sagen, nach Sirup im Wasser kommen wir zur Dividende. Ja. Was gab es denn bei dir diesen Monat?
Sirup fürs Depot und das war tatsächlich Altria, hat wieder überwiesen. Witzig, diesmal konnte man erkennen, dass die Dividende in Euro kleiner wurde. Das lag natürlich am Wechselkurs, der hat sich doch ganz schön verändert und insofern waren es dann eben sogar unter 50 Euro Dividende, die ich bekommen habe. Das hat mich dezent ein bisschen enttäuscht, aber gut, hat ja einen Grund.
Ruf mal direkt an.
Mach ich. T. Rowe Price hat ebenfalls gezahlt.
Tolle Analyse von Peter bei uns auf der Webseite.
Und American Tower hat das erste Mal
gezahlt. Du kleiner Nachmacher.
Ja, das war ein guter Dividendenmonat.
Ja, bei mir gab es nur American Tower und Pepsi und ja, buy and hold and forget forever. Wenn du jetzt kaufen wollen würdest, könntest, wen würdest du kaufen?
Ja, also ich habe jetzt ganz neu auf der Kaufkandidatenliste.
Ja.
Mit Iberdrola, dem spanischen Energieriesen, wo ich dann doch in einer sehr, sehr interessanten Zeitung gelesen habe oder in einem Magazin, dass es sehr, sehr, sehr stark schon grün aufgestellt sind. Ja. Sicherlich ist da noch ein Prozess notwendig, aber da sind sie schon sehr führend. Und RWE, denn ich möchte mich ja weiterhin grüner aufstellen im Depot.
Und nächstes Jahr dann noch grün wählen?
Auf jeden Fall nicht. Und aber dennoch möchte ich da den Trend mitgehen und die Energieriesen mal im Depot aufbauen. Muss jetzt auch keine übergroße Position werden, aber ist auf jeden Fall eine, die geplant ist. Außerdem Tyler Technologies ist natürlich ein Klassiker bei uns im Depot-Rückblick. Habe ich schon immer kaufen wollen, habe ich immer noch nicht gekauft, so am Rande. iRobot kommt wieder in eine interessante Bewertung hinein. Die haben ja nach den echt eigentlich guten Quartalszahlen doch einen ziemlich starken Abverkauf hingelegt wieder. Und jetzt kommt so langsam der Richtungswechsel oder die Bodenbildung, dann eben der Richtungswechsel. Und ich habe noch einen Trade für alle, die ein bisschen mehr
Bums haben wollen.
Bums haben wollen fürs Depot.
Bums heißt das. Bums. Der Bums fürs Depot.
Bums oder Bums. Am Ende des Tages ist es hier Protolabs. Protolabs ist ja der 3D-Druckhersteller, der eben, ich sag mal, für jemanden, der jetzt einfach nur ein Beispiel braucht und das produziert, einfach über die Plattform generieren kann, ausdrucken lassen kann und eben nicht selbst Handel anlegen muss, um da sein Produkt zu entwickeln. Das ist ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell und gerade recht günstig bewertet. Aber auch hier wieder der Hinweis spekulativer Natur. Was hast du denn auf dem Einkaufszettel?
Also, am Montag gibt es bei mir erstmal Emerging Markets ETF und eine Portion MSCI World Momentum ETF fürs Depot. Und dann bin ich mir, ich habe eine ziemlich lange Liste doch erstellt. Letzten Monat war ich ja so, was soll ich kaufen? Ich weiß nicht wirklich. Aber RWE gehe ich mit, Iberdrola gehe ich mit. Dann habe ich die spanische Grifols. Finde ich doch ziemlich spannend. Blutplasma und Bluthändler und natürlich auch, also sie nehmen Spenden entgegen, zum Beispiel in Deutschland ist bekannt die HEMA. Novo Nordisk finde ich doch ziemlich spannend. Diabetes, Cisco, auch gut bewertet. Fresenius, ich kenne ja persönlich jemanden, der für Fresenius arbeitet und ich kann nur sagen, ja, wenn die Angestellten sagen, es ist ein toller Arbeitgeber, finde ich doch dann ziemlich spannend. Royalty Pharma, auch ein ziemlich spannendes Geschäftsmodell.
Kennt fast keiner, erzähl.
Es sind jetzt gerade auch erst an die Börse gekommen, zahlen eine Dividende, sind gar nicht so teuer bewertet, auch vom KGV her. Und sie kaufen sich in der Phase 3 oder auch in der Endphase der Medikamentenentwicklung. Und wir wissen ja alle, ein Medikament zu entwickeln, kostet ja ungefähr so 1 bis 2 Milliarden US-Dollar. Und sie geben einfach Geld und erhalten dann am Ende eine Provision dafür, für die entstandenen Umsätze und Gewinne. Finde ich doch ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Wenn man nämlich mal auf die Webseite geht, sieht man eigentlich, mit wem die oder woran die überall beteiligt sind. Und das ist doch ein sehr, sehr starkes Portfolio.
Ja.
Dann Apple, haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, wieso, weshalb und warum.
Da gibt es sogar eine Neuigkeit.
Genau, und das wäre auch mein, vielleicht so ein kleiner spekulativer Einstieg bei Apple. Genau deswegen, was ist denn die Neuigkeit?
Die Neuigkeit heißt der Aktiensplit von 4 Aktien für eine. Das heißt, ja, jetzt ist der Kurs bei $400 etwa, das heißt, er wird etwa um die $100 danach kosten nach diesem Split. Soll natürlich bewirken, dass man als Kleinanleger wieder schneller in die Apple-Aktie investieren kann oder einfacher auch. Und für mich bedeutet das, meine Aktienanzahl mal 4. Das sieht bestimmt im Depot dann doch ganz witzig aus.
Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es ist für mich fundamental, ist Apple einfach eine Bank. So viel Cash, wie sie haben, das ist schon wirklich gut. So viel Aktien, wie sie zurückkaufen können, kann natürlich auch den Gewinn je Aktie ordentlich pushen, auch in solchen Zeiten. Und dieser Split, ja, das ist, es hat eigentlich keine Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung und auf die fundamentalen Werte, muss man wirklich sagen. Aber ich denke, es wird doch einige, in den Markt locken und auch zu Apple-Aktionären machen. Und zu guter Letzt, doch relativ günstig bewertet, Bristol Myers. Sie haben Celgene übernommen. Und ich könnte mir vorstellen, weil ich möchte mein Depot-KGV auch ein bisschen mal runterholen, ja, dass das doch am Montag der Einstieg werden dürfte.
Bristol Myers, ja, eigentlich auch ein sehr interessantes Unternehmen, ja, sehr groß, Biotech und dann, Pharma.
Ich habe ja schon Johnson & Johnson, Bayer, dann hätte ich noch Bristol Myers und dann vielleicht noch Royalty Pharma irgendwann und dann wäre, glaube ich, auch in meinem, ja, wir sagen ja selber, so ein Depot ist ja wie so ein eigener ETF und ich glaube, dann wäre der Bereich Pharma doch sehr, sehr gut weltweit abgedeckt, den ich da habe und Royalty Pharma würde da auch ein bisschen dieses Trading mit Pharma doch noch ein bisschen mit reinbringen, weil sie ja aktiv auch handeln bei dem Ganzen, nicht selber entwickeln. Und Novo Nordisk natürlich, um auch Diabetes zu spielen.
Bei Diabetes fällt mir noch Dexcom ein. Die haben ja diese Woche
auch
Zahlen
sehr,
gebracht.
Sehr gute Zahlen.
Unglaublich gute Zahlen, ja, das stimmt. Und ist natürlich auch recht, ja, ich sag mal, schon ein sehr stark und teurer Kandidat, muss man dazu sagen, ich glaube über 90er KGV.
Ja.
Aber die haben ja ebenfalls das ganze Thema Diabetes für sich
entdeckt
und gespielt. Also das ist schon auch noch eine Alternative.
Man könnte alternativ, wenn man wirklich einen Wachstumswert haben will, aber auch hochspekulativ, Livongo.
Ja,
ist auch ziemlich spannend in dem ganzen Bereich. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wir würden uns freuen über einen Daumen nach oben. Positive Bewertung kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe.
Nächste Woche dann ein kleines Highlight für mich auch. Ich freue mich extrem drauf.
Auf unseren neuen Podcast.
Ja, dann haben wir einen Gast.
Ja, wir haben einen Rechtsanwalt zur Causa Wirecard dabei und dann wirst du alles erfahren, wie du dich an eine Sammelklage anschließen könntest, wenn du wolltest. Was sind die Chancen und Risiken auch mit dabei? Also auf jeden Fall einschalten. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.